technische Lärm draußen. Ja. Ja, wir sind also noch immer im Paradies. Wir versuchen jetzt ein bisschen die Hintergründe aufzurollen. Und warum also eben diese Geschichte mit Adam und Eva, warum das so gekommen ist. Und wir haben dazu einen Blick auf die alte Mondenentwicklung, die also der Erdenentwicklung vorausgegangen ist, geworfen, weil sich das alles dort vorbereitet. Eigentlich sogar auf den ganzen planetarischen Entwicklungsstufen, die unserer Erdentwicklung vorangehen. Also es gibt ja den alten Saturn, die alte Sonne, den alten Mond und dann erst beginnt unsere Erdentwicklung. Und grundsätzlich einmal hängt das Eva-Prinzip nämlich zusammen mit diesen alten Entwicklungsstufen. Das heißt, weil diese alten Entwicklungsstufen, die bilden immer, wie soll ich sagen, ein gewisses mütterliches Element, das aber notwendig ist, um der neuen Entwicklung, die in die Zukunft führt, eine tragfähige Basis zu geben. Wenn man will, im Extremfall kann man sagen, es liefert sogar das materielle Element. Mutter kommt ja eigentlich eher aus demselben. Und jede Entwicklung braucht es eigentlich, sie braucht also einerseits einen schöpferischen Impuls, der wirklich sozusagen aus dem Nichts herauskommt, also der etwas völlig Neues in die Welt hineinbringt, aber damit es sich in der Welt als Schöpfung manifestieren kann, braucht es mit der Zeit auch immer mehr eine tragfähige Basis, sozusagen ein Material, in das das hineingebildet wird. Und das sind die vergangenen Entwicklungsstufen. Ich meine, am alten Saturn hat wirklich, man kann sagen, aus dem Nichts heraus etwas völlig Neues begonnen. Daher war aber auf dem alten Saturn auch die materielle Basis noch ganz schwach ausgeprägt. Es war rein das Wärmeelement und sonst gab es noch nichts. Und in diesem dünnen Element kann zwar das Geistige sehr stark walten, aber es kommt sozusagen auch nur eine, wenn man so will, sehr flüchtige Schöpfung zunächst zustande, die also noch nicht wirklich ausgemeißelt so richtig ist.
Und, entschuldige, ja, nicht jeder Gedanke, jeder neue Gedanke, dann diese Wärme auch am Anfang?
Ja, sicher. Im Grunde mit jedem Schöpfungsprozess, wenn es wirklich ein schöpferischer Gedanke ist, arbeiten wir gerade sehr stark im Wärmeäther. Das kommt eigentlich genau dort heraus. Also im Prinzip ist, wenn ein schöpferischer Prozess passiert, ist immer ein Teil drinnen, der eigentlich mit diesem Saturnprinzip beginnt im Grunde, wo das hereinkommt und sie dann manifestiert, also gerade im Gedankenleben, also da spielt der Wärmeäther eine riesige Rolle. Also gerade dieses freie, schöpferische Denken, das ist immer das Eintrittstor, wo was völlig Neues hereinkommen kann. Aber damit es eben wirklich zu einer gewaltigen, großen Schöpfung sich aufbauen kann, braucht es eben sozusagen dann mit der Zeit auch immer mehr Bausteine, mit denen es bauen kann. Und das ist eben dieses mütterliche Prinzip, das mitgenommen wird aus den vorangegangenen Stufen. Und dafür steht eigentlich dieses Eva-Prinzip. Das Adam-Prinzip ist in gewisser Weise das Neue, das in die Zukunft führt. Und das Eva-Prinzip ist das Alte bewahrt und damit die tragfähige Basis schafft. Und eigentlich nur mit beiden zusammen ist es möglich, die Schöpfung aufzubauen im Grunde. Und es kommt da hier sehr schön heraus, wir haben das letzte Mal ein bisschen besprochen, wenn man nämlich das Wort Eva im Hebräischen Chava sich anschaut, hebräisch geschrieben Chava. Also das ein Chet, das ist CH im Grunde, also ein etwas kehliger gesprochenes H, wenn man will. Das A, die Vokale schreiben die Hebräer nicht, sie schreiben nur die Konsonanten, also wirklich nur das Formende, das Beseelte, das halten sie zunächst einmal nicht fest. Das W, das Wav, das W, W, was Wellendes, und dann ein H, ein H eigentlich am Schluss, also das hebräische He. Das sind dieselben Buchstaben im Grunde, bis auf den kleinen Unterschied, dass am Anfang eben ein H und kein H ist. Dasselbe findet man im Wort Jahwe nämlich drinnen. Bisschen anders vokalisiert, aber die formgebenden Konsonanten sind fast dieselben, nur es ist etwas weicher durch das H am Anfang, nicht das H. Aber es ist eigentlich also auch den gleichen Ursprung. Was aber fehlt bei der Eva, das J am Anfang. Und das J, der kleinste Buchstabe, das also beim Jahwe drinnen ist, im Deutschen schreibt man sie von links nach rechts, im Hebräischen aber umgekehrt. Mhm. Daher muss man sie also so lesen, Jahwe. Mhm. Also J-H-W-H geschrieben. Da sind dieselben Konsonanten drinnen im Grunde wie im Wort Eva, nur es kommt das J dazu, das für das Ich steht. Da kommt das Ich-Prinzip dazu. Ja, weil bei den alten planetarischen Entwicklungen gab es ja das menschliche Ich noch nicht. Das menschliche Ich kommt erst mit der Erdentwicklung dazu. Das ist das Neue. Und das Wort Jahwe wird auch erst in dem Moment verwendet in der Bibel, im Alten Testament, wo die Schöpfung des Menschen im Laufe des Sechstagewerkes einmal zumindest auf der seelischen Ebene vollendet ist. Weil da sind die Schöpfergötter, also die Elohim, so weit, dass sie ihr eigenes Ich hinopfern können. Und aus diesem hingeopferten Ich der Elohim entsteht der Funke, der sozusagen die menschliche Ich-Entwicklung anstößt. Und das drückt sich dann in dem Wort Jahwe aus. In dem Moment, wo die Elohim so weit sind, dass sie den Menschen geschaffen haben und dieser Mensch bereit ist, dieses Ich-Prinzip aufzunehmen, in dem Moment spricht man nicht mehr von den sieben Elohim einfach, sondern dann tritt in der Schreibweise immer auf Jahwe Elohim. Also Elohim ist zwar immer noch dabei, aber Jahwe. Jahwe ist das, nämlich das Gemeinschaftsbewusstsein der sieben Elohim, zu dem sie aufgestiegen sind, dadurch, dass sie den Menschen geschaffen haben. Das ist ein Gemeinschaftsbewusstsein, das am Anfang, also am ersten Schöpfungstag, noch nicht da ist. Das tritt erst auf, als sie den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bilde schaffen, nämlich. Nicht nach dem Bilde des einen oder des anderen Elohim, sondern nach ihrem gemeinsamen Bilde. Das heißt, die Fähigkeit jedes einzelnen Elohim reicht nicht aus, um den Menschen zu schaffen. Sie müssen es gemeinsam tun. Und sie schaffen es, den Menschen zu schaffen, dadurch, dass durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein, das langsam entsteht und wächst, der Christus durchwirkt. Das heißt, in Wahrheit ist dadurch der Mensch als Abbild dieses Gemeinschaftsbewusstseins von Anfang an immer schon auf den Christus bezogen. Weil der ist der sozusagen durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein der sieben Elohim durchwirkt. Und das heißt, das menschliche Ich, das dann angestoßen wird, ist eigentlich bereits in seinem ersten Moment ein Abbild eigentlich dieses Christus-Ich. Das also in dieser Gemeinschaft der Elohim drinnen lebt. Und das drückt sich eigentlich da drinnen aus in dem J, in diesem kleinen Zeichen. Den Kabbalisten, also das heißt den jüdischen Mystikern, war das sehr bewusst, dass das J, da ist der kleinste aller hebräischen Buchstaben, weil es eigentlich nur so wie ein Apostroph, dass der für das Ich steht. Für das göttliche Ich, von dem aber das menschliche Ich das Abbild ist. Und ja, da habe ich es eher aufgezeichnet. Nein, das sind die Dinge. Aber da ist es aufgezeichnet. Die Kabbalisten wussten sehr wohl auch, dass es eben die Trinität gibt, dass es da also eine dreifache Kraft gibt. Und die haben sie sehr oft dargestellt durch drei solche J. Das ist also so ein Dreieck im Grunde. Und das sind diese drei J eingeschrieben. Diese drei sozusagen Ich-Kräfte der Trinität, die aber eigentlich auch wieder eine Einheit bilden, aber doch auch wieder zu unterscheiden sind.
die eigentlich dynamisch sind. Also wenn ich es rein grafisch
anschaue,
ist das...
Das Dreierprinzip ist immer ein sehr dynamisches, richtig. Ja. Ohne das würde die Schöpfung ja gar nicht in Gang kommen. Also wenn es nur das eine Zentrum gäbe, dann würde das in sich ruhen und wäre hochgeistig, aber es würde keine Schöpfung hervorbringen. Also dazu ist diese Dynamik notwendig.
Und du sagst, das Ich ist ein Abbild des Christus-Ich.
Ja.
Und jetzt, wenn der Mensch volljährig ist, ist er dann mehr als nur das Abbild?
Ja. Also, weil was dem Menschen dadurch gegeben wird, ist eigentlich nur sozusagen zunächst einmal ein Funke, der ein Anstoß ist. Aber was dann im Weiteren passiert, das muss der Mensch selber daraus machen, und gerade in dieser Möglichkeit überhaupt, also ganz aus Freiheit heraus letztlich etwas aus sich zu machen, ist er gerade dem Christus-Ich aber am allerähnlichsten. Weil Ich-Entwicklung gab es ja schon vor der Menschheitsentwicklung, also die Engelwesenheiten, die Erzengel und so weiter, die Elohim, wenn man will, die alle haben eine Ich-Entwicklung durchgemacht, aber keine dieser Wesenheiten ist in seinem Ich so frei wie der Mensch. Weil bei allen anderen Hierarchien, die über uns stehen, die empfangen, wenn man so will, wenn man es jetzt in menschliche Begriffe umsetzt, ihre Befehle sozusagen von der Trinität. Und da geht jetzt eine Kette herunter über die Seraphim, über die Cherubim und so weiter, bis über die Engelwesenheiten hinunter, also durch die ganze Kette. Und der Mensch in seinem Ich kann unmittelbar aus der Quelle seinen Impuls schöpfen. Unmittelbar. Und das ist das ganz Neue, was drinnen ist. Daher hat auch nur der Mensch die volle Freiheit. Die Hierarchien, die über ihm haben, die zwar über größere geistige Kräfte verfügen, aber Kräfte, die sind nur sozusagen trotzdem unter dieser Leitung, wenn man so will, entfalten können. Der Mensch kann aus Freiheit etwas ganz selbstständig schöpfen daraus. Und da ist das menschliche Ich eben nur vergleichbar dem Christus-Ich, weil das stammt auch genau direkt aus dieser Quelle.
Ja, es ist interessant, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert die Geisteswissenschaft
gekriegt haben.
Für die ganze Menschheit.
So ist es. So ist es. Und es erwacht im Grunde auch jetzt erst die Zeit, wo der Mensch sich dieses Potenzials bedienen kann in Wahrheit. Also bis dahin hat die ganzen alten Religionen oder so, inklusive dem konfessionellen Christentum, schöpft alles noch aus der Linie, wo das über die ganze Hierarchienkette heruntergeht und dann beim Menschen irgendwo anlangt. Und der Mensch halt dann sozusagen das unterste Ausführungsorgan ist. Und es erwacht jetzt eigentlich in Wahrheit erst so richtig, dass Impulse kommen, die wir direkt aus dieser Quelle schöpfen können. Das ist die ganz große neue Herausforderung. Und dazu gehört dann letztlich eben auch ein Bewusstsein, wie man es nur mit Geisteswissenschaft entwickeln kann. Weil da muss eben ganz wach letztlich auch dabei sein. Dann das... Da geht nichts mehr mit irgendeiner dunklen Ahnung oder so, aus der ich schöpfe, die kann man schon auch haben, aber das sind halt dann nicht die freien Impulse, sondern die freien Impulse sind die ich wirklich ganz klar und wach im Ich schöpfe und dort auch überschauen kann. Ich meine, was der Steiner eigentlich schon angedeutet hat in seiner Philosophie der Freiheit mit der moralischen Intuition, das ist genau das schon. Das heißt, nicht eine Moral, die sozusagen jetzt über die ganze Hierarchienkette vermittelt wird, du sollst das und das tun, sondern wo das zwar nicht aufgehoben wird und weil es ja richtige Dinge sind, aber wo etwas dazukommt einfach, aus der ganz individuellen moralischen Intuition. Und das ist völlig, völlig freies Erzeugnis des Menschen, aber aus dem Geistigen geschöpft. und daher auch mit der ganzen geistigen Entwicklung trotzdem vereinbar, obwohl es sozusagen nicht irgendwo in einem Plan vorher drinnen steht als solches, sondern als etwas Neues dazukommt. Und damit, wie soll ich sagen, kriegt das ganze Schöpfungsgeschehen eine ganz andere Dimension, weil bis jetzt funktioniert alle Schöpfung, alle Weltschöpfung auch so, dass von da was ausstrahlt und über diese ganze Kette irgendwann nach unten kommt und sich dann mal das äußere Schöpfung manifestiert. Und jetzt plötzlich sind da an der äußersten Peripherie Wesenheiten, die jeder so ein Punkt in sich haben, von dem so etwas ausstrahlen kann, was man sonst nicht von da ausstrahlt. Und die Schöpfung, der weitere Vorgang der Schöpfung passiert jetzt eigentlich vor allem durch die Impulse, die von da kommen. Das führt es weiter jetzt. Und daher in gewisser Weise nicht vorhersehbar. Ich meine, auch wenn es die Welt der Vorsehung und so weiter gibt, aber da kommen neue Details dazu, die also wirklich durch die menschlichen Ich hereinkommen. Und das ist mittlerweile schon für unsere Erdentwicklung bedeutsam, weil alleine dazu, dass unsere Erdentwicklung ihr Ende erreichen kann, das heißt, dass die Erde nicht vorher zugrunde geht, hängt schon davon ab, dass der Mensch seinen schöpferischen Beitrag leistet. Ansonsten würde die Erde eigentlich frühzeitig zugrunde gehen, weil im Zuge dessen, dass hier jetzt beginnen, diese menschlichen Iche schöpferisch aufzuleuchten, sich der Schöpfungsimpuls, der über diese ganze Kette bis hier herunterkommt, langsam zurückzieht. Oder zu einem großen Teil schon zurückgezogen hat. Auf den höheren Ebenen ist er noch sehr aktiv, aber gerade bei dem, was bis in unsere Natur eingreift, zieht es sich immer mehr zurück. Also daher so wichtiger Impuls etwa wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft oder was, wo man wirklich also einen Impuls in die Natur hineingibt. Weil der Sinn ist ja nicht hauptsächlich, dass wir besseres Essen haben, sondern das ist ein Nebeneffekt, sondern es geht eigentlich darum, der Natur schöpfungsheilende Schöpfungskräfte zuzuführen, die auf dem ursprünglichen Weg nicht mehr zukommen. Und die sich zurückgezogen haben, aber eben aus dem Grund, um den Menschen diesen Freiraum zu geben, dass er schaffen kann. Also eben bei der alten Mondentwicklung, die vorangegangen ist, war das eben noch nicht so. Da ist vom Anfang bis zum Ende kommt der Impuls von da durch. Ich meine, es wird dann irgendwann schwächer, sodass irgendwann natürlich auch der alte Mond zerfallen ist und sich wieder aufgelöst hat, wie sich auch die Erde einmal auflösen wird. Aber der Punkt ist eben, ob es das zum richtigen Zeitpunkt passiert oder ob es zu früh passiert. Und dann muss das menschliche Ich mitwirken. Und umgekehrt kann sich aber das menschliche Ich ja nur dadurch weiterentwickeln, gerade dadurch, dass es diese Aufgabe übernimmt. Sonst würde es stehen bleiben irgendwo und dieses Potenzial, das es hat, eben nicht pflegen entsprechend auch. Also es wirkt beidseitig sozusagen, es erhält die Erde, führt sie weiter, führt ihr neue Kräfte zu, aber zugleich reift das menschliche Ich dadurch. Also das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Und jetzt im Moment passiert diese Entwicklung eben so, dass wir diesen schöpferischen Impuls hineinbringen müssen, solange wir eben im physischen Leib verkörpert sind. Also wir sind jetzt mittlerweile noch nicht so weit, dass wir das schon machen können, wenn wir den physischen Leib abgelegt haben. Also wir können es jetzt einmal wirklich nur tun in der physischen Verkörperung. Und es wird die Zeit kommen, wo unser Ich stark genug ist, dass es das auch kann, wenn wir zum Beispiel dann nur mehr im Ätherleib existieren und die äußerste Hülle, also den physischen Leib, abgelegt haben. Dann werden wir auch von daher der Welt noch Kräfte zuführen können. Es wird zwar dann allerdings die Erde im äußeren Sinn auch langsam zerfallen und langsam auch in einen ätherischen Zustand übergehen und das rein physisch-mineralische wird verschwinden mit der Zeit. Dann wird der Zeitpunkt kommen, wo sich auch die Erde wieder mit der Sonne vereinigt und diese Dinge. Und dann wird unser Ich hoffentlich eben so weit sein, dass es da auch wieder einen Beitrag leisten kann. Aber
ist das dann schon das Jupiter-Dasein?
Nein, das ist noch nicht das Jupiter-Dasein. Ich meine, dort wird es dann in verstärktem Maße sein, aber es wird als Art Vorgriff, wenn man so will, auf das Jupiter-Dasein, beziehungsweise sogar als leiser Vorgriff sogar auf noch die weiteren Zustände, aber schon während der Erdentwicklung so etwas geben. Und nämlich im Grunde sehr bald. Also Steiner sagt, dass das ist ab dem 6., 7. Jahrtausend, das ist also morgen fast, in menschheitlichen und gar in erdgeschichtlichen Dimensionen ist das in der nächsten Minute im Grunde. Beginnen, dass zumindest anfangs einmal einzelne Menschen nicht mehr zu einer physischen Verkörperung heruntersteigen müssen, dass sie also in ihrem Ich so weit sind, dass sie bereits im Ätherleib ihr Ich weiterentwickeln können. Ich meine, wir brauchen jetzt eben einfach den physischen Leib vor allem dazu, um genügend Bewusstsein zu entwickeln. Ich meine, später wird es uns gelingen, auch im rein ätherischen dieses Bewusstsein zu entwickeln. Aber jetzt brauchen wir noch die Hilfe des physischen Werkzeuges. Auch des physischen Gehirns, der Sinnesorgane und so weiter, um das Bewusstsein zu erwerben. Und wir sind ja jetzt im Zeitalter der Bewusstseinsseele immer noch eben sehr stark gestützt auf eben dieses physische Werkzeug, aber gerade Geisteswissenschaft sollte ja dazu dienen, dass ein Anfang bereits beginnt, dass wir dieses selbe Bewusstsein, das wir jetzt nur mit Hilfe des physischen Werkzeuges haben können, dass wir dasselbe Bewusstsein auch rein geistig, also ohne Hilfe des physischen Werkzeuges, eben mit Hilfe aber des Ätherleibes zum Beispiel entwickeln können. Also wenn wir etwa dann das imaginative Bewusstsein, also Imaginationen erleben lernen, sie schaffen lernen, das ist das Gleiche, ich liebe daher immer diesen Ausdruck von dem Physiker Wolfgang Pauli, er spricht immer vom malenden Schauen dieser Bilder. Weil es ist eine Tätigkeit, die unsere Aktivität erfordert und trotzdem stellt es aber eine objektive Realität, eine objektive geistige Realität dar. Es ist nicht einfach nur ein Produkt von uns, sondern es stellt auch eine geistige Realität dar, die unabhängig von uns ist. Und trotzdem müssen wir aber aktiv werden, um sie schauen zu können. Und diese Fähigkeit müsste also jetzt in unserem Zeitalter heranreifen langsam, halt einmal bei einzelnen Menschen und dann bei mehr Menschen, sodass bereits in der nächsten Kulturepoche zumindest ein gewisser Teil der Menschheit da ist, die diese Fähigkeit zur Verfügung hat. Wird eh nicht der größte sein, aber ein gewisser Teil eben, der diese Fähigkeiten hat, und das ist der in die Zukunft führt und der dann natürlich vor allem auch berufen ist, den anderen, die bis dahin noch nicht so weit sind, zu helfen, auch irgendwann diese Stufe zu erringen. Wie viele das sein werden, das ist also absolut offen. Also klar wird nur eines sein, dass ein kleinerer Teil da ist, der das aus eigener Kraft schafft, aus eigener Kraft, die aber immer verstärkt werden kann, eben durch die Christuskraft. Weil wenn wir aus voller Freiheit aus der Quelle schöpfen, dann schöpfen wir eigentlich aus der Quelle, wo der Christus drinnen ist. Und das heißt, wir haben eigentlich immer die Unterstützung dieser Christuskraft, die uns aber eben in der Freiheit überhaupt nicht einengt, sondern die uns nur die Möglichkeit gibt, unseren Impuls, wie soll ich sagen, zu verstärken, stärker wirken zu lassen. Aber er nimmt keinen Einfluss auf unsere Willensrichtung sozusagen. Also er begibt sich eigentlich ja, in die Hände der Menschen. Das heißt, er verwirklicht unsere Impulse, unsere Intentionen oder hilft uns, unsere Intentionen zu verwirklichen. Und nicht sagt, ich als Christus denke mir sozusagen, das müsste geschehen und schau, gibt eine gute Idee, was passieren sollte. Sondern die müssen wir eigentlich erinnern, aber durch die Kraft des Christus wird dem Ganzen einfach eine viel größere Wirkensmöglichkeit auch gegeben. Daher kann dann auch ein einzelner Mensch, der diese Kraft aufnimmt, in einem viel größeren Feld wirksam werden. Obwohl er vielleicht nur in seinem Zimmer sitzt und meditiert oder was unter Umständen. Ich meine, es wird andere geben, die sehr praktisch in der Äußerwelt tätig sind. Es gibt dann immer die zwei Pole. Aber egal, ob er im äußeren Leben tätig ist oder es nur in der Meditation macht, ist immer trotzdem nur ein großer Unterschied, wie groß sein Wirkungskreis wird. Und je mehr er sich mit der Christuskraft erfüllt, ohne dass sie seinen Willen irgendwie zwingt, aber dass sie seine Willenskraft verstärkt, davon wird abhängen, wie groß seine Wirkung in der Welt sein kann. Ob sie in ganz kleinen Kreisen erwirkt oder ob das einfach einen größeren Menschenkreis erfassen kann. Und da kann dann oft Erstaunliches passieren. Also, wenn man sagt, ja, der sitzt vielleicht nur in sein Kammerl, aber er ist eben so mit dem Christusimpuls verbunden und trotzdem geht plötzlich eine Welle durch die Welt, wo eben diese Ideen, die er hereingeholt hat, plötzlich wirksam werden in der Welt und aufgegriffen werden. Vielleicht, viele merken es dann gar nicht, wieso und warum sind halt dann viele, die mitmachen halt zumindest, aber gar nicht wissen, warum und wieso, aber einer hat es einmal hereingeholt. Umgekehrt genauso im unmittelbaren praktischen äußeren Tun, auch da, dass einer, weiß ich, macht eine Erfindung oder irgendwas und plötzlich verbreitet sich das. Was sonst vielleicht 100 Jahre lang im Archiv liegen würde. Wenn die entsprechende Verstärkung durch die Christuskraft nicht da ist. Also das macht dann oft den Unterschied, wie breit diese Wirkung werden kann und wie weit sie mitwirken kann, eben wirklich die ganze Welt letztlich umzugestalten irgendwo. Aber das ist etwas, was uns dann durch die Gnade des Christus gegeben wird, diese Kraft. Das kann man auch nicht erzwingen sozusagen. Aber wir müssen uns vorbereiten und das heißt sozusagen, unser Willensimpuls muss halt entsprechende Qualität haben auch. Dann ist dem Christus auch die Möglichkeit gegeben, das zu verstärken, da hineinzugehen. Aber das hängt auch letztlich vom freien Willen natürlich des Christus ab, ob er das tut oder nicht. Also wir können auch nicht den Christus jetzt hereinzwingen. Das ist also, aber immer wechselseitig völlig freies Verhältnis. Daher gehört immer eben auch das Gnadeprinzip dazu. Aber wir müssen auch eben dem Christus entgegenkommen. Weil wir können sozusagen auch diese Gnade, die er eigentlich gewähren will, verweigern sozusagen. Verweigern, indem wir eben einfach nicht entsprechend geistig tätig werden, dann heißt es de facto, dass wir diese Gnade, die möglich wäre, zurückweisen. Er kann es uns auch nicht aufzwingen. Und das ist die Situation, dass aber dann jetzt die Menschheitsentwicklung, das werden sicher zunächst einmal wenige sein, die also so diesen Impuls aufnehmen können und aus dem so wirken können. Aber sie können eben erstens die Christuskraft aufnehmen, verstärkt dadurch wirken und dadurch anderen Menschen helfen, ihre Kräfte zu verstärken. Mhm. Weil im Prinzip ist dann die Wirkung der Menschen, die vorangehen, ähnlich wie die Wirkung des Christus. Halt in einer viel kleineren Dimension, aber dass sie helfen, denn die Kräfte, die anderen entwickeln und die vielleicht noch sehr klein sind, zu verstärken. Aber ohne in ihre Freiheit einzugreifen. Also man darf sich nicht vorstellen, na, der geht voran, der gibt jetzt alle Ideen aus und sagt, so marschiert es jetzt mit mir. Genau das ist es nicht. Sondern er ist der, der den anderen aber helfen kann, ihre noch sehr schwachen Impulse zu verstärken. Also das heißt, das ist dann eine Tätigkeit, die im ganz kleinen Maßstab vergleichbar dem ist, was im Großen der Christus tut. Und wo dann natürlich insgesamt der Christus überall sehr stark auch mitwirken kann. Aber das ist die Zukunftsperspektive. Und wenn man jetzt davon ausgeht, von der Äußerung Steiners, dass also bereits im 6., 7. Jahrtausend einige Menschen so weit sind, dass sie der physischen Verkörperung nicht mehr bedürfen. Ich meine, einzelne Eingeweihte sind jetzt schon so weit, aber dann doch immer in einer nennenswerter Teil, trotzdem kleiner, aber trotzdem nennenswerter Teil der Menschheit so weit ist, dann sieht man, dass also da eine rasante Entwicklung passieren muss bis dahin. Weil und es fängt aber im Jetzt gerade wirklich jetzt in unseren Tagen so richtig erst die Möglichkeit ja an, dass das Ich das tun kann. Und natürlich aber dürfen wir eben dabei nicht vergessen, dass wir dieses alte tragende Element trotzdem immer noch brauchen. Also es ist nicht so, dass das von einem Tag auf den anderen abgelöst wird, sondern wir brauchen eigentlich beides. Und wir brauchen das Verständnis für beides. Und daher ist eben ganz wichtig, dass dieses Adam und Eva da ist, dass dieses Prinzip da ist. Das eine, das wirklich die Vergangenheit mitbringt und die besten Kräfte der Vergangenheit eigentlich mitbringt. Und dadurch dem ganzen Geschehen Substanz verleiht in gewisser Weise und das schöpferisch Neue, das sozusagen aus dem Nichts heraus tätig ist. Beides muss immer zusammenwirken. Und dieses Eva-Prinzip, und das hängt jetzt dann mit der Versuchungsgeschichte auch zusammen, ist natürlich insofern zweischneidig auch, weil das Alte, das mitkommt, ist einerseits die notwendige tragende Basis, aber es kann auf der anderen Seite auch ein Hemmschuh der Entwicklung werden, wenn es zu sehr im Alten beharren will und sich wehrt, dagegen umgestaltet zu werden. Weil es muss eigentlich sozusagen zwar das Alte mitbringen, aber stets bereit sein, sich umgestalten zu lassen, sich erneuern zu lassen. Und wenn das zu wenig der Fall ist, dann wird es zu einem Hemmschuh der Entwicklung. Und das ist genau das, was die Widersacherkräfte ausnützen. Also die versuchen das immer also rein im alten Zustand festzuhalten und eben nicht genug wandlungsfähig es werden zu lassen. Das ist die Aufgabe der Widersachermächte, dass sie also eben das Alte immer mitschleppen. Unverändert mitschleppen. Und das müsste aber eigentlich der Stoff sein, der sich formen lässt. Und die Widersacher auf ihre Art versuchen, das zu verhindern. Das ist ihre Aufgabe. Das ist ihre Aufgabe natürlich auch. Und das menschliche Ich müsste halt immer das Gleichgewicht irgendwo halten zwischen dem, weil wenn man zu viel Neues formt, dann wird das Ganze zu luftig und es ist nicht tragfähig. Es ist dann, verliert sich in Illusionen letztlich. Also dann kann es nicht wirklich auf die Erde bringen, auch heißt es de facto. Aber wenn ich zu sehr im Konservativen beharre und nur sage, so, das ist Tradition und alte Werte und so weiter, nur in dem stehen bleibe, dann sind eigentlich schon die Widersacher drinnen. Also das ist immer die Gefahr. Und diese Widersachermächte haben ja besonders stark begonnen bereits einzugreifen eben in die alte Mondenentwicklung. Dort beginnt es so stark in den Vordergrund zu treten. Ich meine, wodurch entstehen überhaupt diese Widersacherkräfte? Sie entstehen dadurch, dass bestimmte geistige Wesenheiten wie Steiner oft sagt, in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind. Also so wie in der Schule die Kinder sitzen bleiben. Also sie haben ihre, bildlich gesprochen jetzt, dass man, also dass sie ihre Entwicklung nicht vollendet haben, sondern dass sie auf einer Stufe, auf einer unvollendeten Stufe stehen geblieben sind und so halt dann weitergehen. Dadurch können sie in der weiteren Folge nicht so wirken, dass sie eben nur in die Zukunft hineinwirken, sondern sie haben was Zurückhaltendes, weil sie eigentlich eine alte Entwicklung nachholen müssen und auch dafür sorgen dann, dass entsprechende Bedingungen wie in der alten Zeit sind, weil sie das eben noch brauchen. Und zwar im Kern geht es immer aus von den Wesenheiten, die gerade ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Das waren auf dem alten Saturn, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, also auf diese erste planetarische Entwicklungsstufe, waren das die Geister der Persönlichkeit, die Archai, die jetzt die Urengel sind, die jetzt zum Beispiel als Zeitgeister wirken, die jetzt also ganze Kulturepochen leiten, die hinter den sehr wesentlich beteiligt sind am Sechstagewerk. Weil warum heißt es überhaupt Sechstagewerk? Also die sechs Schöpfungstage und am siebten Tage ist der Tag der Ruhe. Da kommt doch immer der Ausdruck Yom. Yom, das ist also, Yom heißt im Hebräischen Tag. Das heißt aber nicht einfach in Wirklichkeit Tag, sondern das ist nichts anderes als die hebräische Bezeichnung für diese Urengel, für diese Zeitgeister. Die mittlerweile während der Erdentwicklung sind nämlich bereits aufgestiegen, um diese einzelnen Epochen der Erdentwicklung zu leiten, die also da in dem Sechstagewerk ablaufen. Also das so hohe Geister sind, dass die im Dienste der Elohim, dieser Schöpfergeister, tätig werden eigentlich. Weil die Elohim selber haben sich ja herausgezogen mit der Sonne, haben sich getrennt von der Erde, wirken von außen herein und auf der Erde selber wirken aber diese Zeitgeister. Also das sind die, die sozusagen vor Ort tätig sind, eigentlich um die Schöpfung in die Tat umzusetzen. Daher ist auch immer wieder drin, die Elohim sprachen, es werde Licht und so weiter und alles Mögliche und dann folgt, es ward Licht. Das heißt, die Elohim geben sozusagen bildlich gesprochen den Befehl, die Urengel führen ihn aus mit ihren ganzen dienstbaren Geistern, die sie auch noch haben, und danach, wenn es geschaffen ist, und siehe, die Elohim sahen, es war gut. Mhm. Und dann nachher sehen die Elohim, aha, das ist auch gelungen. Und entwickeln dadurch ihr starkes Bewusstsein. Auch weil sie sehen sozusagen ihr eigenes Wesen, ihre Schöpferkraft im Spiegel ihrer Taten sehen. Dadurch erleben die Elohim, also ihr Bewusstsein. Und diese Urengel, diese Archai, die haben aber auf dem alten Saturn ihre Menschheitsstufe durchgemacht, wenn man so will. Das heißt, sie haben dort ihr Ich entwickelt. Da waren sie also noch keine Urengel in Wahrheit, sondern da waren sie Menschen, unter Anführungszeichen, aber unter ganz anderen Bedingungen, als wir heute sind.
Warte, schau mal, ob die Ecke da vielleicht abgreifen hat. Ja.
Ganz andere Bedingungen schon einmal deshalb, weil es nur das Feuerelement, das Wärmeelement gab auf dem alten Saturn, das heißt die Körperlichkeit, wenn man so will, mit der diese jetzigen Urengel umgehen konnten, war ein reiner Wärmeleib. Und dieser Wärmeleib, was war der? Das ist eigentlich die Uranlage unseres physischen Leibes. Und man muss sich das so vorstellen, dass jetzt da so ein Archaiwesen war, ein Geist der Persönlichkeit, der aber nicht sich auf einen einzelnen dieser Leiber gestützt hat, sondern auf mehrere. Das heißt, und dadurch haben diese Geister der Persönlichkeit damals ihr Ich-Bewusstsein erlebt, dass sie sich sozusagen gespiegelt haben in einer Mehrheit, in einer Vielzahl physischer Leiber, die aber reine Wärmeleiber waren. Dadurch haben die ihr Ich-Bewusstsein entwickelt. Daher ist auch klar, dass das Ich-Bewusstsein dieser geisterter Persönlichkeit damals ganz anders geartet gewesen sein muss als unser Ich-Bewusstsein heute, wo wir uns auf einen einzigen physischen Körper stützen und der besteht aus Wärme, Luft, Wasser und festem Erdelement. Und hat in sich darin einen Ätherleib, einen Astralleib und das Ich ist auch unmittelbar darin verkörpert. Das Ich der Geister der Persönlichkeit damals war nicht in dem Sinn verkörpert in diesen Leibern, weil es eigentlich drüber schwebte und so in jedes, wie eine Gruppenseele im Grunde drüber schwebte. Daher ist dieses Ich-Bewusstsein eben ganz anders geartet damals. Weil es gab damals zum Beispiel eben auch nicht den eigenständigen Ätherleib oder sowas. Das wurde erst auf der alten Sonne geschaffen. Also ganz andere Bedingungen. Aber die regelrecht fortgeschrittenen Geister der Persönlichkeit konnten jedenfalls dort auf dem alten Saturn ihr Ich-Bewusstsein in ihrer Art eben entwickeln, aber eben nicht alle. Es gab welche, die diese Entwicklung des Ich-Bewusstseins nicht vollendet haben, sondern die zurückgeblieben sind sozusagen, bei denen dieses Ich-Bewusstsein nicht voll aufgewacht ist. Und das heißt, es gab Geister der Persönlichkeit, die sozusagen ihr Entwicklungsziel nicht erreicht haben, die zurückgeblieben sind und die bereits dann während der nächsten planetarischen Entwicklungsstufe, das ist die alte Sonne, zeitweilig sogar sich mit einem eigenen Planetengebilde abgesondert haben von dieser alten Sonne. Also so eine Art Wiedergeburt, wenn man will, des alten Saturn, weil sie brauchten eigentlich noch Bedingungen, wie sie damals dort waren. Der alte Saturn war eine reine Wärmewelt, die finster war, noch kein Licht. Zumindest über die größte Zeit dieser alten Saturnentwicklung. Gerade am Ende dieser alten Saturnentwicklung gibt es sowas wie ein Aufleuchten des Lichtes, einfach deswegen, weil da bereits etwas von dem Kommenden vorausgenommen wird, so als kurze Skizze. Weil so läuft die Entwicklung eigentlich immer, alte Zustände werden zuerst einmal wiederholt, dann kommt die eigentliche Entwicklung, um die es jetzt geht, und dann wird leise wie eine Skizze vorweggenommen, schon etwas, was in die Zukunft weist. Ich meine, beim alten Saturn konnte noch nichts Altes wiederholt werden, weil da hat es eigentlich wirklich blank mit einer Schöpfung aus dem Nichts angefangen, die nicht ursächlich mit irgendwas anderem verbunden war. Also es sind zwar geistige Wesenheiten natürlich von woanders, aber sie sind da gewesen. Ich sage bewusst, ich kann nicht sagen früher, weil selbst die Zeit in unserem Sinn beginnt erst mit dem alten Saturn. Ich kann im Grunde nicht fragen, was war vorher. Ich meine, wenn, ist das nur ein sehr vergleichsweises Sprechen. Und ich kann schon gar nicht sagen, von woanders, weil auch den Raum gab es eigentlich zunächst einmal noch nicht in unserem Sinne. Also da fängt wirklich ganz blank was Neues an, aber es gibt schöpferische geistige Wesenheiten, die tätig werden. Und die sozusagen sicher irgendwie, irgendwo schon eine Entwicklung durchgehabt haben, weil die fallen nicht einfach so, entstehen nicht einfach aus dem Nichts, sondern sie kommen zwar aus dem Nichts heraus, aber trotzdem haben sie schon irgendwas durchgemacht, also sie bringen irgendwas mit, aber das ist also überhaupt ein schwieriges Thema. Vor allem vor den Saturn können wir sowieso nicht sagen, also wir schon gar nicht, aber im Grund kann da niemand wirklich davor schauen. Davor ist schon wieder das falsche Wort, aber ja. Wir gehen die Worte aus.
Es gibt aber auch nichts, gell? Auch wenn du auf Steiner kommst.
Da hört es auf, weil das alles, was unsere Entwicklung ist, die mit dem alten Saturn beginnt, eben mit dem nicht ursächlich in irgendeiner Weise zusammenhängt, sondern das sind geistige Wesen, die sagen, wir machen jetzt ganz was Neues. Wir fangen jetzt blank mit ganz was Neuem an und dann kommt diese Kette in Entwicklung. Gut, also auf dem alten Saturn sind jedenfalls Geister der Persönlichkeit zurückgeblieben. Müssen ihre Entwicklung nachholen, damit ihr Ich wirklich die notwendige Reife erreicht. Sie sondern sich dazu ab mit einem eigenen Planeten, wenn man so will, der Saturn ähnlich ist. Also so ähnlich ist wie dieser alte Saturn, eine Wärmewelt, wo sie ihre Entwicklung vollziehen. Und die,
aber jetzt,
der Haupt.
Irgendwas
knarrt da immer, ja?
Ist der Fenster?
Ja, das, ich glaube, das kann nicht der Carsten sein.
Das ist eigentlich
so,
die
Ekta
wirft mir Stein.
Ja, eben. Nein, das ist gerade. Ich habe da oben auch geschaut, ne?
Du weißt nicht alles, es ist der Carsten.
Manche haben einen Geist in der Flasche, wir haben einen Kasten.
Macht er das immer oder nur heute?
Nein, das war schon länger nicht mehr.
Das war schon länger, heute ist er sehr rege, ja. Heute ist er sehr rege.
Echter ruft uns.
Ja, ich habe auch immer gedacht. Ja, ich verziert sie. Wir haben gerade schon gesprochen. Der Carsten hat ihn eben angekündigt,
hast
schon zweimal. Ja, der Carsten hat geknackt, der hat gewollt.
Hast du
ja.
Steinchen geworfen? Ich sage euch, wenn ihr schon in dieser Stimmung seid, dann darf ich euch erzählen, dass ich heute fast gestorben bin.
Was?
Und deswegen bin ich singend unterwegs, weil ich froh bin, unter euch zu sein. Ich habe mir den Magen, meinen Magen habe ich überfordert mit Schwarzrettich.
Ui, ja.
Ja, und ganz, ganz schlimm. Ich habe mir den Tag total verhaut.
Ja.
Einen Rest habe ich wieder, zurückgeworfen müssen an die Welt. Einen Tag habe ich behalten und es tut mir immer weh, aber ich bin froh. Willkommen auf der Erde.
Genau.
Schön, dass du da bist. Oh, das ist eine mütterliche Umarmung, das ist so schön.
So schön warm.
So schön weich und warm. Mit diesen Wölbungen.
Wir sind gerade im Moment nicht auf der Erde. Wir sind beim alten Saturn ganz schnell. Und beziehungsweise bei der alten Sonne. Es ging jetzt darum, dass geistige Wesenheiten zurückgeblieben sind in ihrer Entwicklung. Auf dem alten Saturn, also die erste Verkörperung unserer Erde, da haben die Geister der Persönlichkeit ihre Ich-Entwicklung durchgemacht. Unter ganz anderen Bedingungen, als wir heute unser Ich entwickeln. Ich habe also kurz geschildert, wie sie sich auf eine Mehrzahl von physischen Leibern gestützt haben, die aber nur aus Wärme bestanden haben. Diese physischen Leiber waren aber die Uranlage unseres physischen Leibes. Man muss sich vorstellen, ein solcher Geist der Persönlichkeit sendet sozusagen seine Impulse hinein in eine Mehrzahl solcher Wärmeleiber und erwirbt sich dadurch sein Ich-Bewusstsein, indem er sich sozusagen stößt an diesen sehr dünnen Wärmeleibern, wenn man will.
Ja, also, und das selber hingeopfert, kann man das so sagen? Haben Sie sich das, oder?
Naja, die Wärmesubstanz selber ist eigentlich durch die Opfertat noch viel höherer Wesenheiten entstanden. Das waren die Throne, die Geister des Willens. Die haben einmal diese Wärmesubstanz hingeopfert und dadurch die Möglichkeit gegeben, dass also solche Wärmeleiber sich dann bilden, durch die Geister der Persönlichkeit ihr Ich-Bewusstsein entwickeln konnten. Aber eben nicht alle sind welche auch zurückgeblieben und haben ihre Ich-Entwicklung während dieser alten Saturnzeit nicht vollendet. Und in der nächsten planetarischen Verkörperung auf der alten Sonne mussten diese, die zurückgeblieben sind, sich mit einem eigenen Planeten bereits absondern und die Entwicklung nachholen, weil sie brauchten also die Bedingungen des alten Saturn und die waren auf der alten Sonne nicht mehr gegeben, weil dort ist bereits das Luftelement dazugekommen, da ist das Licht, der Lichtäther dazugekommen. Die Geister der Persönlichkeit, und zwar die zurückgeblieben sind. Die konnten also auf der Sonne, auf dieser alten Sonne ihre Entwicklung nicht weiterführen oder vollenden. Sie mussten sich zumindest eine Zeit lang aussondern mit einem eigenen Planeten. Das war also ein Saturn-ähnlicher Planet. Also eine reine Wärme, eine reine finstere Wärmewelt, wenn man so will. Und die eigentliche Entwicklung, die der Hauptstrom der Entwicklung ist, aber auf dem Sonnenkörper selber, also der jetzt aus Luft und Licht besteht, dort geht die eigentliche Entwicklung weiter, dort wird auch der physische Leib des Menschen weiterentwickelt, indem jetzt das Luftelement dazukommt, also es gibt dann physische Leiber, wenn man so will, die aus Wärme und Luft bestehen. Und ja, was kommt dazu? Es kommt dazu der Ätherleib in einer bestimmten Phase dieser Entwicklung, also vor allem einmal mit den Lichtätherkräften, die aufgenommen werden. Und das heißt, dort wird veranlagt bereits der Ätherleib des Menschen zusätzlich zum physischen Leib, und der physische Leib macht jetzt eine zweite Entwicklungsstufe durch. Und auf der alten Sonne können die jetzigen Erzengel ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Auf ähnliche Art, wie das auf dem alten Saturn die Geister der Persönlichkeit gemacht haben, machen jetzt die Erzengel mit diesem Wärme-Luftleibern, die auch bereits etwas Ätherisches, einen Ätherleib in sich enthalten, auf die stützen sich jetzt die Erzengel. Aber wieder so, dass sie sich eigentlich wie eine Gruppenseele auf mehrere dieser Leiber stützen. Also wieder nicht so, dass sich ein Erzengel, ein jetziger, damals war er noch kein Erzengel, aber unter jetzigen Begriffen wäre er ein Erzengel, nicht so, dass sich dieses Ich, dieses jetzigen Erzengel dort verkörpert hätte in einen einzelnen Leib, sondern wirkt eigentlich wie darüber schwebend in mehrere solcher Leiber hinein und entwickelt dadurch sein Ich-Bewusstsein. Das schon dadurch einen anderen Charakter natürlich hat, als das der Geister der Persönlichkeit, weil erstens der physische Leib bereits das Luftelement drinnen hat und ein Ätherleib auch noch drinnen ist. Damit kann sie das Ich-Bewusstsein wieder ganz anders entwickeln, als das der Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn. Die sind mittlerweile schon weitergegangen, die haben bereits jetzt auf der alten Sonne einen engelartigen Status, die Geister der Persönlichkeit. Ist das verwirrend, oder?
Das heißt, die stehen höher als die Erzengel.
Ja, genau, stehen höher als die Erzengel.
Es sind andere Bedingungen.
Es sind andere Bedingungen, ja, genau. Sie stehen höher, aber andererseits hat das Ich-Bewusstsein, dass die Erzengel jetzt sich hier erwerben, auf der alten Sonne. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo sie ihre Menschheitsstufe durchmachen, wenn man will. Weil Menschheitsstufe heißt immer Ich-Entwicklung. Menschheitsstufe ist so der allgemeine Terminus dafür, dass eine geistige Wesenheit ja eigentlich erst eine geistige Wesenheit wird, weil bevor sie nicht ein Ich hat, ist sie keine geistige Wesenheit. Also das mindestens ein Ich muss eine geistige Wesenheit haben. Wenn es nur physisches, ätherisches, astralisches hat, das ist zu wenig. Also Ich muss da sein. Aber Ich kann eben sehr unterschiedlich sein. Das Ich, das hier jetzt die jetzigen Erzengel sich erwerben bei ihrer Menschheitsentwicklung, hat aber eben ganz andere Eigenschaften als das Ich, das sich die Urengel, die Geister der Persönlichkeit, auf dem alten Saturn erworben haben. Also die Geister der Persönlichkeit sind höher zwar jetzt mittlerweile gestiegen, weil sie sind jetzt engelartige Wesenheiten, aber trotzdem hat das Ich, das sich hier die Erzengel erwerben, in gewissem Sinn wieder einiges an Qualitäten dem Ich der Geister der Persönlichkeit voraus, weil sie eben sich auf ein viel komplexeres Gebilde stützen können, an dem sie ihr Ich-Bewusstsein entwickeln können. Aber wieder passiert es natürlich, dass nicht alle diese Ich-Entwicklung hier vollenden können, alle jetzigen Erzengel. Also manche bleiben zurück, manche absolvieren also nicht ihre volle Menschheitsstufe. Und das heißt, wenn es jetzt dann zur alten Mondenentwicklung kommt, haben wir jetzt schon zwei Gattungen von zurückgebliebenen geistigen Wesenheiten, die Geister der Persönlichkeit vom alten Saturn. Davon haben manche den Anschluss gefunden, konnten daher dann wirklich mit dem alten Sonnenplaneten irgendwann die Entwicklung weiter durchmachen, haben also das nachgeholt. Andere sind zurückgeblieben trotzdem noch. Und von den Erzengelwesenheiten, jetzigen Erzengelwesenheiten, sind halt auch ein Teil zurückgeblieben. Also das heißt, auf dem alten Mond haben wir schon einen relativen Haufen von Wesenheiten, die zurückgeblieben sind und die damit aber zugleich die Anlage haben, als Widersacherkräfte zu wirken. Weil sie brauchen für ihre eigene Entwicklung alte Bedingungen. Und sie versuchen daher immer, die Entwicklung so zurückzuhalten, dass zumindest irgendwo ein Ort geschaffen wird, wo diese alten Bedingungen herrschen. Daher wirken sie letztlich als Widersacherkräfte. Weil sie können mit dem Entwicklungstempo nicht mit. Also sie müssen auf die
Hemmend.
Sie wirken dadurch hemmend, richtig. Sie wirken dadurch hemmend. Und tatsächlich passiert jetzt gerade beim Übergang von der alten Sonne zum alten Mond wirklich ein entscheidender Schritt, den Steiner dann öfters genannt hat, den Streit am Himmel. Das ist eigentlich, wird er zumindest ausgelöst in der Übergangsphase von der alten Sonne zum alten Mond. Und manifestiert sich halt dann, wenn der alte Mond herauskommt. Steiner sagt, man sieht es am Himmel noch die Spur davon, selbst heute noch in Form des Asteroidengürtels. Das ist also im Kosmos sichtbar als dieses Trümmerfeld, wenn man so will, eines Planeten, der aber nicht wirklich entstanden ist, der zwischen der Jupitersphäre und der Marssphäre gelegen ist. Warum gerade dort? Der alte Saturn, gehen wir noch einmal kurz an den Anfang zurück, hatte eine Ausdehnung, die also in etwa vergleichbar ist mit der jetzigen Saturnsphäre. Also das heißt, der äußersten Sphäre unseres Planetensystems, wenn man jetzt einmal absieht von Uranus, Neptun und so weiter, die ja andere Entwicklung bedeuten. Aber so was wirklich ganz unmittelbar mit unserem Sonnensystem zusammenhängt, ist die Saturnsphäre die äußerste, das ist die äußerste Hülle. Und so groß, sehr unter Anführungszeichen gesprochen, war der alte Saturn und daher auch der Name alter Saturn, weil es also mit unserer Saturnsphäre irgendwo korrespondiert. Und die nächstfolgende Entwicklung der alten Sonne, die alte Sonne war bereits kleiner, also zusammengeschrumpft. Etwa hatte die Größe, die bis zur jetzigen Jupitersphäre reicht. Und außen auf der Ebene der Saturnsphäre, dort ist dieser Nebenplanet dann umgelaufen, der herausgesondert wurde von den zurückgebliebenen Geistern der Persönlichkeit, die diese alte Saturnentwicklung noch nachholen wollten und die jetzt da draußen sozusagen irgendwie ein eigenes Gebilde sich geschaffen haben. Aber die alte Sonne war also kleiner, bis zur Jupitersphäre und jetzt dadurch auch kommt es zur Verdichtung bis zum Luftelement. Das hängt auch damit zusammen, also dass eine Verdichtung entsteht. Und jetzt gibt es einen weiteren Verdichtungsschritt zum alten Mond hinüber. Es wird noch enger, der alte Mond reichte bis zur jetzigen Marssphäre. Und das heißt, alte Sonne, Jupitersphäre, alter Mond, Marssphäre und dazwischen genau ist dieser Asteroidengürtel. Da ist also ein riesiges Kampfgebiet. Da ist nämlich jetzt mittlerweile wirklich entstanden zwischen dem regelrecht fortschreitenden geistigen Wesen, die also Aschur waren mit ihrer Entwicklung, und diesen Zurückgebliebenen bereits ein großer Kampf aufgetreten, wenn man so will. Also
untereinander oder zwischen Persönlichkeit und
nein, es wird ja auch fast der Kampf aller gegen alle. Also zweifellos, also zwischen den Geistern der Persönlichkeit, teilweise untereinander sogar, zwischen den Geistern der Persönlichkeit und den Erzengeln und alle miteinander gegen die regelrecht fortgeschrittenen geistigen Wesenheiten. Das war also eine ganz starke Auseinandersetzung. Man könnte meinen, dass vielleicht, ich meine, das ist jetzt eine Vermutung, dass auch diese Sphäre des alten Mondes dann eine etwas andere Dimension gehabt hätte. Vielleicht wäre wäre das die Sphäre gewesen, etwa wo jetzt der Asteroidengürtel läuft. Es ist also jedenfalls dazu einen starken Kampf gekommen. Und diese zurückgebliebenen geistigen Wesenheiten wollten jedenfalls dort, wo jetzt dieser Asteroidengürtel läuft, sozusagen einen eigenen Planeten auch etablieren. Und der ist aber zersprengt worden. Und die Folgen sehen wir heute noch. Ich meine, diese Trümmer, bitte muss man auch vorsichtig sein dazu sagen, die wir heute sehen, sind nicht die Trümmer, die während der alten Mondenentwicklung da waren. Das ist nur, wie soll ich sagen, eine Reminiszenz daran, dass dass Ähnliches wieder passiert, jetzt als Wiederholung während der Erdentwicklung und daher wieder so ein Asteroidengürtel entsteht. Aber zwischen allen diesen planetarischen Entwicklungen verschwindet es ja völlig ins Geistige. Also es sind nicht die Trümmer von damals, aber die Geschehnisse, die passiert sind, wiederholen sich in einer gewissen Weise. Abgekürzt und so weiter, und das, die Folgen dieser Wiederholung sehen wir heute. Aber damals sind die Ursachen gelegt worden, und dieser geistige Kampf hat dann wirklich begonnen in der Zwischenzeit zwischen alter Sonne und altem Mond. Da hat es eigentlich begonnen. Also als das Ganze noch in einem sehr geistigen Zustand war. Weil ab dem Moment sind wirklich diese zurückgebliebenen geistigen Wesenheiten, sozusagen kann man sagen, haben sie ihre Tätigkeit als Widersachermächte wirklich aufgenommen. Sie sind zwar zuerst schon zurückgeblieben, aber das war noch relativ harmlos. Gut, haben sie halt ihr Vorgarten da gehabt, wo sie ihre Entwicklung nachholen, und das war alles noch relativ friedlich. Da sind halt da welche schneller fortgeschritten und da welche langsamer, aber es war noch Friede. Aber jetzt, im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond, kommt es zur Auseinandersetzung, wenn man so will. Und das heißt, da kann man ganz konkret sagen, da in diesem Übergang von der alten Sonne zum alten Mond, da beginnen auch die Kräfte dann zu wirken, die man als das Böse bezeichnet. In diesem Sinne, dass sie eben zurückhaltende Kräfte sind. Im absoluten Sinn sind sie ja trotzdem für die Entwicklung auch notwendig. Aber bei den ersten beiden Stufen gab es das noch nicht. Also beim alten Saturn, alte Sonne, gab es derartige Kräfte noch nicht. Bei der Mondenentwicklung beginnt es bereits.
Dauert noch immer an.
Ja. Und es ist sogar noch im Anschwellen, weil was kommt denn jetzt herein? Was wir jetzt hauptsächlich haben, die luziferischen und arimanischen Kräfte. Na, die arimanischen, das sind primär einmal diese Erzengelwesenheiten, die auf der alten Sonne zurückgeblieben sind. Das sind bei ihm, also da kommen die arimanischen Scharen her. Und dieses arimanische Prinzip. Und jetzt gibt es aber arimanische Wesenheiten letztlich durch alle Hierarchien hinauf. Also es sind nicht nur Erzengelwesenheiten. Aber das Interessante ist, der Auslöser kommt von unten. Von den Erzengelwesenheiten, die damals ihre Ich-Entwicklung nicht vollendet haben. Von dort kommt der Auslöser. Und das wirkt so stark, dass dann auch übergeordnete Hierarchien zurückbleiben können. Also Es sind eigentlich immer die Wesenheiten, die die Menschheitsstufe durchmachen, die also gerade beginnen, geistiges Wesen zu werden, indem sie ein Ich entwickeln. Das sind die, die unter Umständen die über ihnen stehenden Hierarchien herunterreißen. Sie binden Fesseln an gewisse Aufgaben und dadurch sie in ihrer Entwicklung zurückhalten und dadurch werden die dann selber zu zurückgeblieben, werden sie geschwächt. Ich erinnere immer an diese Zeiten vom Steiner da, diese Tafelzeiten. So endlich irgendwie schaut das aus, da ist er. So. Wenn man nicht weiß, was das ist, kommt man nie darauf, was das bedeutet. Er will damit zeigen, am Menschen liegt es, dass bestimmte Engelwesenheiten aufsteigen können, wenn wir unsere geistige Aufgabe übernehmen. Wenn nicht, wenn wir sie fesseln dadurch, dass sie immer für uns tätig sein müssen, dann ziehen wir sie eigentlich hinunter. Und das ist ein Prinzip, das aber überhaupt durchgehend ist. Also eigentlich immer diese Wesenheiten, die Ich-Entwicklung durchmachen, haben unter Umständen die Kraft in sich, wenn sie zurückbleiben, auch Hierarchien über sich mit hinunterzureißen, sie zu fesseln.
Das ist in diesen Yin-Yang-Zeichen ja sehr gut drin.
Ja, ja, ja.
Der schwarze Teil und der weiße.
Ja.
Und auch in dem Kreis.
Ja, ja, genau.
Und sogar noch mit diesem Punkt.
Mit dem Punkt drinnen. Das ist immer im einen der Keim des anderen
drin. Das, ja, genau. Das ist die Ich-Entwicklung. Mhm.
Ja, ja, hat damit zu tun auch. Ja, ja, klar. Und wo kommen jetzt die luziferischen Wesenheiten her? Das sind nämlich nicht die Geister der Persönlichkeit vom alten Saturn. Die sind eigentlich noch im Hintergrund, zwar im Hintergrund schon sehr rege, aber die luziferischen Wesenheiten sind die, die eigentlich in der Folge jetzt auf dem alten Mond zurückbleiben. Das sind Engelwesenheiten heute, oder wären Engelwesen heute, wenn sie ihre Entwicklung vollendet hätten. Und das heißt, das sind die Wesenheiten, die auf dem alten Mond, der jetzt bereits Wärmeelement, Luftelement, Wasserelement, also das Flüssige hat durch die weitere Verdichtung, die dort ihre Menschheitsstufe, ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Und da bleiben auch wieder welche zurück.
Auf dem alten Mond.
Auf dem alten Mond. Und das sind jetzt die luziferischen Wesenheiten. Oder von denen geht jedenfalls aus, dass auch dann darüber Hierarchien andere auch luziferisch werden. Aber von denen geht es aus. Das heißt, das luziferische Element entsteht auf dem alten Mond. Das Arimanische ist bereits auf der alten Sonne entstanden. Greift aber interessanterweise in die Entwicklung, also in die Erdentwicklung, dann später erst ein. Die ersten, die eingreifen in der Erdentwicklung, sind die luziferischen Wesenheiten. Also die frischesten sozusagen, die neuesten Widersacherwesenheiten. Die greifen als erste ein. Die hängen einmal mit der Versuchungsgeschichte und so weiter zusammen. Das ist die Schlange, von der die Rede ist.
Das heißt, und die Arimanischen sind eigentlich stärker als die Luziferischen.
Sie sind stärker, sie sind stärker, sie sind stärker, richtig. Sie sind stärker, weil sie haben auch schon eine längere Entwicklung hinter sich. Sie sind stärker, greifen aber später erst ein. Und dann gibt es noch die Geister der Persönlichkeit vom alten Saturn.
Asuras.
Ja, ja, genau. Und die Asuras und diese Sachen. Also, und die sind schon sehr im Hintergrund, natürlich wurden die schon. Und die haben nämlich die besondere Eigenschaft, dass sie dann einerseits unmittelbar das Ich angreifen können, das Menschliche, andererseits unmittelbar angreifen den physischen Leib des Menschen. Von diesen zwei Seiten kommen die. Ich meine, das kommt auf uns zu, mit ziemlichem Tempo. Ich meine, also Luzifer und Ahriman sind vergleichsweise noch harmloser sozusagen, weil die nicht unmittelbar das Ich angreifen. Und Das heißt, sie können das Ich verführen natürlich und verlocken und alles Mögliche, aber bei den Asuras ist es so, dass die also wirklich direkt an die Ich-Kraft herangehen.
Und hat das auch damit zu tun mit der Ich-Schwächung,
ja, die man jetzt beobachten kann? Ja, ja, das hat damit zu tun. Das hat damit zu tun. Das kann auch dann dazu führen, gerade diese, nämlich weil sie auch einerseits das Ich angreifen, andererseits zerstörend auf den physischen Leib wirken oder verändernd, jedenfalls in ihrem Sinne verändernd wirken, ist das Erste, was ihre Wirkung ist, dass sie verhindern, dass ein menschliches Ich wirklich in den physischen Leib eingreifen kann. Und dadurch kommt gerade das zustande, was wir gesprochen haben nach der Probe am Sonntag mit den ichlosen Menschen. Da ist ein Leibeswille eigentlich ein menschlicher, die aber das Ich nicht aufnehmen kann. Und da steckt eigentlich schon die Wirkung der Asuras dahinter, auch wenn jetzt statt des menschlichen Ich nicht ein Asura drinnen sitzt, sondern ein arimanisches Elementarwesen. Das aber unter der Leitung solcher asurischer Wesenheiten steckt, weil es ist ja ein Elementarwesen, das eigentlich kein eigenständiges Ich hat, das also einer Führung bedarf. Und da stecken namentlich diese asurischen Wesenheiten dahinter dann. Und das ist ein Problem, das immer größer werden wird. Und
das heißt, die Asuras können sich bedienen der Kräfte der arimanischen und luziferischen Kräfte.
Genau, und dann, genau. Ja. Genau. Die sind in Wahrheit auch natürlich mitbeteiligt an der Seite, diese arimanischen und luziferischen Kräfte immer sehr stark Hand in Hand arbeiten. Auch wenn sie irgendwo Gegner sind, aber sie arbeiten eigentlich immer so, dass ihre Wirkung sich verstärkt gegenseitig und die Belastung für den Menschen dadurch also größer wird. Aber eben, dass alle diese Wirkungen, also diese Widersacherwirkungen in Schwung kommen, das ist ja wirklich, beginnt mit dem Übergang von der alten Sonne zum alten Mond. Da manifestiert sich das. Da stellt sich wirklich heraus, dass die zu Widersachermächten werden und nicht bloß halt einfach irgendwo abgesondert ihre eigene Entwicklung durchmachen, sondern wo sie eigentlich beginnen, in das ganze Geschehen einzugreifen. Ja, weil sonst könnte man sagen, gut, die machen halt separat ihre Entwicklung durch und geben uns eine Ruhe, dann wäre das ja alles kein Problem. Und bis zur alten Sonne, bis zum Ende der alten Sonne war es im Wesentlichen auch so. Aber jetzt, Übergang von der alten Sonne zum alten Mond, beginnen sie hemmend wirklich in die ganze restliche Entwicklung einzugreifen. Dadurch werden sie zu Widersachern. Dadurch, kann man sagen, entsteht das Böse, wenn man so will. Dadurch ist in der Paradiesesgeschichte bereits vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen die Rede. Weil das ist schon da zu dem Zeitpunkt. Das ist im Hintergrund schon da. Vorher wird noch nicht davon gesprochen, aber es ist da bereits. Es kommt aus der Vergangenheit herüber. Und
aber sie mussten, sonst kommen sie nicht
mit. Ja, natürlich.
Sonst kommen sie nicht mit der Entwicklung. So mussten sie.
Jein. Ich meine, natürlich, es hat insgesamt seinen Sinn, es ist gar keine Frage. Weil wenn es diese Widersachermächte nicht gäbe, dann gäbe es die Freiheit des menschlichen Ich nicht, von der wir am Anfang nämlich gesprochen haben, die einzigartig ist, die, wenn man es mit allen anderen geistigen Wesenheiten vergleicht, einzigartig ist. Weil, wir haben davon gesprochen, das haben wir eh schon öfters gemacht, dass alle anderen, selbst die Seraphim, Cherubim, also die ganzen hohen Hierarchien, empfangen aus dieser Quelle ihre schöpferischen Impulse, verarbeiten sie weiter, aber sie sind, wenn man es jetzt banal ausdrückt, mit befehlsgebunden, in einer gewissen Weise. Und das geht die ganze Kette durch. Der Mensch ist der Einzige, der direkt aus der Quelle schöpfen kann, selbstständig schöpfen kann aus der Quelle. Der nimmt nicht einfach einen Schöpfungsbefehl entgegen, sondern er verwirklicht seine eigenen Schöpfungsimpulse. Weil die Hierarchien eigentlich nur die Schöpfungsimpulse der Trinität verwirklicht. Wir verwirklichen unsere eigenen, indem wir aber auf dieselbe Quelle zugreifen wie die Trinität. Natürlich winzigst klein noch. Aber das ist der große Unterschied. Und dadurch muss, aber dass so etwas möglich war, musste eine Bedingung geschaffen werden, wo dieses Wesen, das da unten sich entwickelt, also wir, die Chance hat, einmal völlig von dem abgetrennt zu werden, durch das durchzugehen. Daher auch notwendig das Zeitalter des blanken Materialismus. Weil es sagt, Geistiges gibt es nicht, interessiert mich nicht, völlig das Bewusstsein abgeschmiert davon. Nur unter der Bedingung kann die Freiheit entstehen. Weil sonst tröpfelt da immer noch was hinein. Und es muss immer wieder ein Durchgangspunkt kommen, wo wir abgeschnitten sind davon und dann gerade merken, aber in meinem Ich habe ich was. Und wenn man dem weiter nachforscht, wo ich wirklich unmittelbar aus der Quelle schöpfe. Aber dazu muss ich das alles einmal ausblenden können auch. Selbst als hoher Eingeweihter. Steiner sagt, irgendwo einmal hat er das gesagt, auch ein hoher Eingeweihter, es vergeht kein Tag, wo er nicht am Geistigen zweifelt. Vollkommen zweifelt. Das ist genau der Punkt, wo er sich wieder auf sein Ich besinnen muss. Auf diese vollkommene Freiheit.
Das kann er eben nur, wenn das Ich auch anwesend ist.
Natürlich.
Wenn es da gar nicht erinnern ist, ist ja der Mensch wirklich arm.
Dann ist es eine Katastrophe.
Ja.
Ich meine, das ist natürlich eine sehr riskante Geschichte, weil es kann jetzt natürlich passieren, dass da das Ich gar nicht rein kann, dass das abgeschmiert wird. Wenn man so wie eine hochriskante Sache, die Geschichte, das zuzulassen. Weil solange das über diese ganze Kette läuft, ist das eigentlich eine relativ sichere Sache, dass sozusagen der ganze Schöpfungsplan einem gelingt und dass das alles so läuft und dass nichts schief geht im Grunde. Und daher kann man es in einer gewissen Weise tatsächlich sagen, dass diese Widersachenmächte, wie Steiner ja öfter ausdrückt, sozusagen zu ihrer Aufgabe abkommandiert wurden. Also, weil die hatten ja auch noch nicht die Freiheit, die der Mensch hatte. Die sind ja nicht als Freiheit zurückgeblieben. Die haben ja nicht gesagt, ich will jetzt nicht, mich interessiert das nicht, in die nächste Klasse aufsteigen, ich will lieber Ferien machen. Diese Freiheit hatten sie ja nicht. Also, die Freiheit hat irgendwann der Mensch. Ich meine, das heißt, wenn wir jetzt den Gedanken fortspinnen, sind wir natürlich jetzt mit unserer Erdentwicklung in einer Phase drinnen, wo erstens einmal einzelne Menschen sich anschicken werden, Widersachermächte zu werden, weil auch Menschen erstens einmal zurückbleiben werden in ihrer Entwicklung und aber dadurch dann in einer ferneren Zukunft, wenn sie diesen Weg wirklich durchgehen, zu noch wesentlich gefährlicheren Widersachern werden würden. Aber das ist jetzt eine ferne Zukunftsperspektive. Aber wir müssen uns klar sein, dass wir jetzt, gerade weil wir eben unsere Ich-Entwicklung durchmachen, auch zumindest ein Teil der Menschen vor der Gefahr steht, auch zu einer Widersachermacht zu werden.
Das sind dann, wie du vorher gesagt hast, die frischesten. Die frischesten
Widersacher. Ja, das sind die alle frischesten.
Das ist die Erdentwicklung, ne?
Ja.
Angereichert mit allen anderen.
Natürlich, ja, klar. Weil wir werden es dann mit den anderen da natürlich eher verbinden, überstreiten auch mit ihnen, aber auch verbinden. Also das ist... Ich meine, das sind auch Dinge, die natürlich drinnen liegen in dem kommenden Kampf aller gegen alle, von dem gesprochen wird in der Apokalypse. Und den man nicht jetzt unbedingt nur so äußerlich sehen muss. Da geht es nicht nur um einen Krieg mit Kanonen oder was, sondern das ist also vor allem ein geistiger Kampf. Das primär mal. Aber eben die entscheidende Wurzel, dass es wirklich ein Kampf wird, liegt eben an dem Übergang alte Sonne zum alten Mond. Weil sonst wäre es eben einfach, nur einmal deutlich gesagt, halt einfach eine Entwicklung gewesen, die abseits der regulären Entwicklung stattfindet, aber die reguläre Entwicklung nicht beeinträchtigt. Das ist der Unterschied. Also, weil zurückblieben sind schon welche am alten Saturn, auf der alten Sonne, aber jetzt beim Übergang fangen sie an, gegen die Hauptentwicklung zu kämpfen, sozusagen. Das ist der große Schritt, der entscheidende. Das ist das, was Steiner als den Streit am Himmel bezeichnet.
Naja, sie wollen eigentlich dem Christus seine Schöpfung streitig machen.
Ja, ja, absolut. Und das geht. Ja, ja, absolut.
Und das ist
absolut. Das ist in gewisser Weise aber ihre Aufgabe sozusagen, auch für das sind sie eingesetzt.
Ja, dadurch kann sich der Mensch entscheiden.
Ja, dadurch kann sich der Mensch entscheiden.
Ja. Das heißt, die haben noch immer keine Freiheit. Sie tun noch
so,
immer
so ist es, ja, so ist es. Ihres. Ja, so ist es.
Was sein
so ist es. So ist es. Und, aber darum sind es. Die große Gefahr ist, immer wenn sie den Menschen in ihrem Bereich ziehen, der Mensch hat im Prinzip die Freiheit. Und etwas von diesem Freiheitsprinzip kann dann in ihre Welt hineinwirken. Das ist die Problematik. Das ist das, was sozusagen diese Widersachermächte dadurch erhoffen in gewisser Weise. Also was sie aus eigener Macht eigentlich nicht erringen können, aber was sie erringen könnten, wenn es ihnen gelingt, Menschen in ihren Bereich hineinzuziehen.
Das heißt, also Wünsche das, haben sie.
Wünsche haben sie, ja, Wünsche haben sie, ja, ja, schon. Ja, ja,
unabhängig
Wünsche,
von
genau, Wünsche. Genau. Wünsche haben sie sehr wohl. Und ich meine, oft hat, Steiner sagt das auch oft, ich meine, man denkt sich, man versucht so viele Dinge, und wie heißt es im Drama, doch bis heute ist mir noch nichts davon gelungen oder so ähnlich. Und er macht es aber immer wieder, eigentlich müsste das einsehen, aber der Wunsch bleibt trotzdem immer wieder da. Nein,
aber Ariman, entschuldige, denkt man das immer wieder, wenn ich das höre, denkt man, das Service, den ist doch eh schon so viel.
Ja. Ja, aber es ist eben noch nicht gelungen, wirklich ein menschliches Ich ganz in seinen Bereich zu bekommen.
Das, er hat die Freiheit noch nicht geschafft.
Das ist der Punkt. Also natürlich, er hat wahnsinnige Impulse in unsere Welt gesetzt, das ist gar keine Frage. Aber das Entscheidende, dass ein menschliches Ich in seine Welt vollkommen hineinzieht, das ist ihm noch nicht gelungen. Das ist ihm noch nicht gelungen. Und ich meine, ja, viele Menschen, die ihm dienen irgendwo und die sozusagen ihm folgen irgendwo, aber das ist trotzdem noch was anderes, als wenn das menschliche Ich ganz sich jetzt mit seinem Reich verbindet. Das ist noch nicht gelungen.
Ja, geht es da nicht um die Freiheit?
Ja,
das ist eine Erlösung in die Freiheit.
Ja, ja. Ja, ja, ich meine, das er hofft natürlich dann, dass er damit also vor allem, nämlich weil das menschliche Ich halt den Zugang zu dieser Schöpfungsquelle hat und damit könnten diese Widersacherreiche wirklich eine völlig eigenständige Entwicklung durchmachen. Mhm. Weil so die arimanische Welt, er hat den Zugang, den unmittelbaren Zugang zur Schöpfungsquelle nicht, er hat nicht den Zugang über den Umweg, über die Hierarchien, weil die natürlich kein Interesse daran haben, es dem Ariman zuzuspielen. Also er ist eigentlich von der Nahrungsquelle irgendwo abgeschnitten im Grunde. Das heißt, er hat ein gewisses arimanisches Reich und da drinnen, wie man es oft gesagt, kann er durch Kombination alle möglichen neuen Spielereien sozusagen erzeugen. Aber das ist nichts wirklich schöpferisch Neues. Das bleibt immer in einem begrenzten Kreis, wo man halt alle Möglichkeiten auslotet, aber es ist beschränkt. Wenn dieses Reich wirklich qualitativ und quantitativ wachsen soll, dann bräuchte es einen schöpferischen Impuls. Den kann der Ariman selber nicht hereinholen. Aber der Mensch könnte es. Also wenn es ihm gelingt, den Menschen dort hineinzuziehen in diese Entwicklung, dann hätte er einen Zugang unmittelbar zu der Schöpfungsquelle, ohne Umweg über die Hierarchien, die einen ganz anderen Plan vielleicht verfolgen, und dann könnte er einen ganz eigenständigen Kosmos sozusagen entwickeln damit. Das ist das, was, was aber der Impuls dahinter
ja,
ist.
Ja, jetzt aber trotzdem wieder die Frage, wie ja. ist es dann möglich, dass doch die Atomkraft schon so entwickelt ist auf der Erde, durch den Menschen?
Ja, ja, das sind natürlich alemannische Inspirationen, ja. keine ja. Frage. Also Ahriman inspiriert Menschen sehr viel ja. und wir leben unter dem Einfluss der ahrimanischen Impulse, aber trotzdem ist nicht das ganze Ich. Nicht das ganze Ich drinnen. Also, man darf sich auch nicht vorstellen, jetzt so Atomwissenschaftler oder die Wirtschaftstreiber, die das halt fördern oder was, die sind jetzt nur Ahriman hingegeben. Und da ist kein Ich mehr drinnen, die sind nur mehr Marionetten Ahrimans. Das wäre ganz falsch. Mhm. Ich meine, sie haben einfach starke ahrimanische Inspirationen und sind daneben, aber trotzdem auch Mensch. Das
und Vater und Freund.
Ja, so ja, 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 absolut. Absolut. Ich meine, und daher gibt es die kuriosesten Situationen. Ich meine, es gibt ja Anthroposophen, die dann dafür sind, für die Atomkraft. Gibt es ja auch. Mhm. Gibt es ja durchaus Verfechter davon.
Ich hätte eine Frage da. Wie verhält sich die Trinität jetzt ja. gegenüber des menschlichen Ich? Wenn dieses menschliche Ich von Ahriman vereinnahmt werden möchte
ja.
und dieses menschliche Ich aber die Impulse von der Trinität holen kann, tut es nicht die Trinität, das verhindert?
Wie ist das mit diesem? Ja, eigentlich nicht in dem Sinn. Ich meine, es ist dieselbe, wenn man will, dieselbe Quelle, aus der die Trinität schöpft, aber der Mensch schöpft unabhängig davon. Also das ist nicht so, dass in dem Impuls irgendein Befehl oder irgendwas von der Trinität drinnen liegt, die sagt, so muss es passieren. Das ist genau das Risiko dabei. Dass in dem Moment von der Quelle her niemand eingreifen kann und das verhindern kann. Das ist das Problem. Ich meine, das Einzige, was wirken kann, ist, oder das Wichtigste, was passieren kann, dass Mensch auf Mensch wirkt, aber im Sinne vollkommener Freiheit. Das heißt, im Sinne, dass der eine Mensch dem anderen hilft, aus vollkommener Freiheit sein Ich zu entwickeln. Das ist das Einzige, was helfen kann. Dann kann die Christuskraft dazukommen und auch helfen.
So ist das natürlich.
Aber da müssen wir tätig werden. Das ist der Punkt. Es wird nicht passieren, dass sozusagen die Trinität das aufhält, dass ein menschliches Ich in die ahrimanische Welt rutscht, wenn dieses menschliche Ich, und dazu muss dann letztlich das menschliche Ich aus vollem Bewusstsein diesen Weg auch antreten. Letztlich. Vorher wird das nicht passieren. Das muss dann eine freie, vielleicht ist die letzte freie Entscheidung, weiß ich nicht, aber das menschliche Ich muss diese ganz freie Entscheidung treffen, ich gehe den von mir aus ahrimanischen Weg oder wie auch immer. Und das kann von da nicht aufgehalten werden.
Sonst wäre es keine Freiheit.
Das ist sozusagen das notwendig damit verbundene Risiko, weil sonst wäre es immer nur theoretische Freiheit. Also und das ist aber eben wirklich das Einzigartige unserer Menschheitsentwicklung. Das hat nämlich die Geister der Persönlichkeit, die Erzengel und die Engel während ihrer Entwicklung nicht. Die waren nie so frei, dass das hätte passieren können. Wir sind die Ersten, bei denen das sozusagen riskiert wird.
Aber wir haben es auch so schön in unserer Kultur, ne? Zum Beispiel bei der Zauberflöte. Ne? Da brauchen es nur zwei Seiten, denen es gelingt. Also den richtigen Weg,
ja, genau.
Können sie andere mitnehmen.
Genau.
So wie der Bauchtrainer, der
genau. ja.
Aber er hat
richtig.
Die Möglichkeit, er ist ja mit ihm ständig
genau.
in Kontakt.
Absolut.
Dass es ihn dann auch
absolut.
Kann.
Absolut. Also darum ist das die wichtigste Ebene heute. Ja. Das, was ja. Mensch von Mensch zu Mensch wirken ja. kann. Und zwar aber unter Wahrung der vollkommenen Freiheit, nicht unter Befehl oder unter Zwang ja. oder was, ja. sondern wirklich aus Freiheit, aus Liebe. Das sind zwei Seiten desselben.
Und so wie in den Märchen letztendlich.
Ja, Ja, absolut. Das
können Sie viel erhöhen.
Absolut. Und dann ist die Verstärkung möglich eben von oben. Wenn aus dieser Freiheit heraus die Gnade angenommen wird, die von oben gewährt wird, dann funktioniert das auch. Aber die Bereitschaft können eigentlich nur die Menschen unten wecken, füreinander, miteinander. Das ist das ganz Wichtige. Daher wird dieses bewusste soziale Zusammenleben immer wichtiger werden. Und es wird auch gerade auf dem Gebiet aber auch die ärgsten Widerstände geben. Natürlich, weil sehr viel diese arimanischen Mächte hineinarbeiten werden, um einmal eine sehr arimanisierte Gesellschaftsstruktur zu schaffen, eben, wo es eh schon sehr sichtbar ist, dass eine Art soziale Maschinerie entsteht, eine Wirtschaftsmaschinerie und sonst was, die ganz toll funktionieren kann über lange Zeit, wo jeder Mensch halt ein Rädchen drinnen ist, das wunderbar funktioniert. Das wird schon eine Perspektive sein, die in der Zukunft sein wird, dass man, wo jeder seinen Wohlstand hat und Ding, wofür alles gesorgt ist und das wunderbar funktioniert und wo sich keiner darüber Gedanken machen muss, aus eigenem irgendwas zu tun. Im Gegenteil, das wird störend sein, weil das eine Maschinerie vertragt nicht schöpferische Kräfte. Weil wenn ich plötzlich anfange, kreativ in einer Maschine herumzubasteln, wird es wahrscheinlich meistens dann nicht funktionieren. Wenn ich plötzlich sage, ich möchte das Zahnrad künstlerisch gestalten, dann wird es morgen und die Maschine bleibt stehen. Also das wird sicher einen nicht unbeträchtlichen Teil des sozialen Lebens das eine ausmachen, aber das, was wirklich in die Zukunft führt, namentlich dann auch in die weiteren planetarischen Entwicklungen, ist wirklich das, was von Ich zu Ich wirken kann und was, wo das eine Ich dem anderen Ich helfen kann, seine Kraft zu entfalten. Und das ist das, was wir jetzt ab sofort eigentlich lernen müssen, den anderen Menschen in seinem Ich zu fördern, ohne ihm die eigene Individualität aufzudrücken. Ohne zu sagen, ja, schau, ich weiß, wie das geht, folg mal, komm. So und so muss das gehen. Und das fängt eigentlich schon mit den Kindern an. Und trotzdem musst du ihnen ein Vorbild sein und eine Leitung zunächst geben, weil sie es ja nicht gleich von Haus aus können. Und trotzdem darf die Leitung aber nicht so sein, dass ich sie in ihrer individuellen Entwicklung behindere und sie auf irgendeine Schiene führe, die halt gerade meine Schiene ist, weil ich das für richtig finde. Sondern ich muss eigentlich so weit sein oder langsam dorthin kommen, zu erkennen, diese Individualität, die sich da herausarbeitet in dem Kind und sie in ihrer Eigenart zu fördern, nicht meine vorzugeben, sondern ich muss eigentlich den, wenn man will, geistigen Blick entwickeln, diese Individualität zu erkennen und sie zu fördern in ihrer Eigenart, dass diese Individualität ihren Weg findet und nicht so, ich weiß, wie es lang geht. Und das musst du auch lernen, genauso. Sondern ich, da stehe ich wirklich fast einmal vor dem Nichts, ich muss einmal meins beiseite stellen können und muss ganz auf den anderen eingehen können. Und das ist natürlich bei dem kleinen Kind zunächst noch sehr schwer sichtbar, was da heraus will eigentlich. Und im Grunde wird das die Fähigkeit sein, die den Pädagogen der Zukunft ausmacht. Dass er das erkennt. Und alles andere ist Hilfsmittel. Es wird nicht mehr in der Zukunft, auf der Ebene jedenfalls, nicht darum gehen, den Kindern irgendwas Vorgegebenes beizubringen, sondern bei jedem einzelnen Kind letztlich zu schauen, was braucht der aus seiner Eigenart heraus, wonach verlangt der eigentlich, wonach verlangt sein Ich. Und das ist sehr schwierig, weil natürlich es sind alle möglichen anderen Dinge, die das verdecken. Da sind alle möglichen, die Luziferen wirken drin, alles Mögliche wirkt im Astralleib und sonst was drinnen. Und nicht alles, was das Kind sagt, ich will das, ist ja nicht das, was das Ich in dem Kind in Wahrheit will, sondern das sind halt die Verlockungen, denen es unterliegt. Und da muss ich ihn unterstützen dabei, mit diesen Widersacherkräften fertig zu werden, solange es selber noch nicht kann, und ihm den Weg zu öffnen, die eigene Individualität zu entfalten. Also das ist eine riesige Aufgabe für die Zukunft. Das ist eine riesige Aufgabe für die Zukunft. Und daneben wird man eben schauen müssen, wie man mit dieser alemannischen Welt zurechtkommt, weil die wird trotzdem ganz massiv da sein und immer stärker werden. Auch. Und auch mit einer gewissen Notwendigkeit. Also wir brauchen diesen Widerpart irgendwo. Und wir brauchen auch sogar diese, wenn man so, auch das muss uns klar sein, bis zu einem gewissen Grad brauchen wir diese ganze Maschinerie, wenn man so will, damit das ganze System nicht zusammenbricht. Weil wir haben noch zu wenig Menschen, die diese Fähigkeit haben. Wir brauchen einmal sozusagen die gut geölte Maschinerie, die das Ganze einmal drüber trägt. Und wir müssen nur schauen, dass die dann nicht bis in alle Zukunft zum Selbstzweck wird, weil das will der Ariman irgendwo. Wenn es uns gelingt, da das richtige Gleichgewicht zu finden und zu halten, dann braucht man vom Ariman auch nicht fürchten. Im Grunde ist das dann auch die Erlösung Arimans irgendwo. Das führt dann irgendwo hin, weil dann fangen wir an, ihn wirklich zu erkennen, in seiner richtigen Weise, und das hilft ihm. Ihm auch.
Wenn wir dorthin kommen, wo wir sagen können, danke Ariman für die Begleitung bis jetzt.
Ja, ja.
Ich gehe jetzt weiter, ich bin wach.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja. Und bis dahin brauchen wir ihn auch. Also, und diese Auseinandersetzungen werden immer mehr kommen. Und das Wichtigste ist, dass wir auch Wege finden, wie man diese beiden Seiten miteinander vereinen kann. Weil über eine lange Strecke wir beide Seiten brauchen eben. Also ist eben der Weg mit die Technik fliehen und diese ganzen arimanischen Strukturen grundsätzlich alle fliehen und sagen, damit wir nichts zu tun haben, das wird nicht funktionieren. Da kann ich am wenigsten Wirkung in der Welt entfalten. Also ich muss jeder halt auf seine Art und nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Möglichkeiten. Aber jedenfalls wird uns die Auseinandersetzung damit nicht erspart bleiben, und sie sollte so sein, dass sie nicht nur in Kampf ausartet, sondern dass man sagt, die fruchtbaren Seiten des Arimanischen, die spanne ich mir ein für die richtigen Dinge. Und sozusagen diese arimanischen Kräfte werden auch irgendwann erkennen lernen, dass sie die andere Seite auch brauchen. Und wie soll ich sagen, Ariman wird in letzter Konsequenz erkennen, dass tatsächlich der Mensch ihm etwas geben kann, was ihm fehlt auch. Und dass es dann bekommen wird, wenn es ihm der Mensch freiwillig gibt. Das heißt, wenn er ihm schöpferische Kräfte irgendwann in sein Reich zuführt. Aber nicht, indem er sie fangen lässt vom Ariman, sondern indem er aus Freiheit etwas gibt. Dann wird nämlich auch das Arimanische erlöst irgendwo, und er findet den Anschluss. Aber das ist jetzt eine weite Zukunftsentwicklung. Aber jedenfalls, jetzt müssen wir uns total darauf konzentrieren, das da von Mensch zu Mensch. Das ist jetzt wirklich unmittelbar jetzt, heute und in der nächsten Zeit die ganz drängende Aufgabe. Das heißt, das Soziale im allerweitesten Sinn, im allerweitesten und im allerkleinsten Sinn genommen, ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Das in jeder kleinsten Lebenstätigkeit eigentlich, sei es im Künstlerischen, sei es ein Künstler, der einen Schüler hat. Wenn er ihn aufprägt, sei er quasi ein großer Sänger. So, und ich prägt jetzt meinen Gesangsstil auf. Dann ist das im Grund arimanisch. Das geht heute nicht mehr. Das geht gegen die Individualität des anderen. Ich muss dem helfen, seine Art zu singen zu entwickeln. Die vielleicht wieder ganz andere hinaus hineinbringt. Natürlich muss er technisch das Handwerk lernen und Ding. Und trotzdem ist im Ausdruck etwas drinnen, was ganz individuell ist. Ich muss das Individuum durchmerken. Oder genauso im Schauspiel muss ich das auch merken. Ich muss die Individualität trotzdem durchspüren in einer gewissen Weise, trotzdem, ich sage, vielleicht eine Rolle spielt, die ganz anders ist als er. Und trotzdem ein anderer Schauspieler wird es anders spielen. Es ist nicht das sozusagen Aschablone, es gibt Aschablone, es gibt tausende Arten, es richtig zu machen. Und in dem Sinn die Individualität spüren. Nicht, dass ich sehe, ah, das ist eh der Pepe, nicht der Ariman, sondern das ist damit nicht gemeint, sondern es gibt tausende Arten, wie man spielen kann. Und das ist das, was individuell gefunden werden muss und schöpferisch gestaltet werden muss. Das, und darum bin ich so immer ein bisschen, stellt die Haare auf, wenn man sich zu viel anschaut, wie hat es der gemacht, wie hat es der gemacht, wie hat es der gemacht. Man kann schon einmal, aber man muss sehr aufpassen, dass man nicht gefangen wird dann. Man muss sich trauen, es selber zu machen. Also wirklich da, von da zu holen. Wirklich direkt aus der Quelle. Das ist halt, erfordert immer den größten Mut, weil da springe ich ins Nichts hinein. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommen wird vorher. Ich kann es nicht konstruieren, ich habe keinen Anhaltspunkt, ich muss tun, aber dann bin ich wirklich dort drinnen. Und das ist jetzt da. Und das ist in der Anthroposophie dasselbe. Ich meine, Steiner hat das selber einmal gesagt. Eigentlich gibt es die Anthroposophie so oft, dass es Anthroposophen gibt. Oder zumindest sollte es so sein. Es muss jeder seinen ganz individuellen Zugang finden. Und da gibt es das Streitereien herum. Dann hat einer seinen individuellen Weg und der andere einen anderen individuellen Weg. Und in Wahrheit reicht das schon, dass sie sich vertragen würden, weil sie beide aus demselben Geistigen schöpfen. Aber wenn sie es nur im Kopf haben, dann fangen sie zum Streiten an. Weil dann nehmen sie eigentlich gar nicht ihres, das aus dem Geistigen geschöpft ist, sondern dann nehmen sie was, was sie gelesen haben und mit dem Verstand interpretieren. Und da spießt er sich. Dann kommt die Diskussion, die Auseinandersetzung. Das ist was, was die Menschen entzweit.
Das ist das Arimanische.
Das ist das, ja, das ist das Arimanische. Während das wirklich Schöpferische, das vereint, absolut, und das ist auch absolut vereinbar. Selbst wenn es total scheinbar diametral entgegengesetzt ist, aber genau das bereichert dann das Ganze. Dadurch kann dann noch was total Höheres entstehen. Wenn zwei, drei, vier zusammenwirken, jeder hat einen ganz anderen Ansatz. Und dann kommt was völlig Spannendes und völlig überraschend Neues heraus. Das ist ganz wichtig und das muss in die Schulen rein eigentlich schon. Im Grunde. Dort muss man hinführen. Das ist da, das ist Persönlichkeitsbildung danach. Weil da die Individualität anfängt, ihre eigene Persönlichkeit zu bilden. Ihre. Nicht eine, die nach Schablone aufgezwungen wird. So muss es sein, so muss es sein, die Fähigkeit brauchst und die brauchst und das brauchst und jenes. Nichts. Das muss das Ich selber finden. Und ich muss nur unterstützen dabei. Weil es halt von allein nicht gleich geht, aber die Unterstützung braucht. Und was wir heute vielfach im Erziehungs- und Bildungswesen haben, ist mehr eine Behinderung. Das Ich ist eh Gott sei Dank meistens stark genug, dass es sich trotzdem entwickelt. Aber es ist vielfach trotzdem und nicht wegen der guten Bildung oder der Erziehung. Sondern trotzdem. Man kann sagen, am Widerstand der Reifen sehr, aber gut. Ich dem auch sei. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ja, vielen Dank.